Meine Wochenbettdepression war einer der Startpunkte für diesen Podcast. Rückblickend, 6 Jahre später, kann ich versöhnt auf diese Zeit schauen und auch das Gute sehen, das daraus gewachsen ist. Aber ich habe nicht vergessen, wie schlecht es mir damals ging und wie froh ich über die Hilfe war, die ich erfahren habe. Seitdem hat sich auch in der Forschung zur Wochenbettdepression einiges getan. Und Forschung ist nicht immer nur graue Theorie, sondern findet immer wieder auch schnell den Weg in die Praxis, so dass neue Hilfsangebote entstehen. So wie bei unserem heutigen Thema bei den Smart Moms, einem Projekt, über das wir heute sprechen wollen. Smart Imams ist ein sechswöchiges Programm für alle, die sich nach der Geburt traurig und erschöpft fühlen. Es kann jederzeit von überall aus anonym und kostenlos per App genutzt werden. Wir schauen uns das gleich ganz genau an. Dahinter steht das Ziel, mithilfe von digitalen Technologien die Versorgungswege von Frauen mit Wochenbettdepressionen zu verbessern und für das Thema Aufmerksamkeit zu schaffen und es aus dem Tabu rauszuholen. Und ganz in der Mama-Fürsorge-Tradition sprechen wir dazu heute mit zwei Frauen. Einmal mit Viola, die das Ganze von der professionellen Seite aus kennt und uns erklären kann. Und einmal mit Anne, die selbst betroffen war von der Wochenbettdepression und diesen Aspekt mit reinbringen wird. Genau, ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Fürsorge-Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Dankeschön, ja, wir freuen uns auch.
Hallo. Wo fangen wir an? Anne, fang doch du mal an. Ja. Also ich habe ja schon erzählt, ich habe selbst eine Wochenbettdepression gehabt. Bei mir ist es 6 Jahre her. Wie lange ist es denn bei dir her?
Also mein Sohn ist jetzt 3,5. Es ist also noch nicht ganz so lange her. Begonnen hat es, als er ungefähr 3 oder 4 Monate alt war.
Und wie hast du das damals gemerkt?
Also es ging eigentlich damit los, dass ich immer weniger Energie hatte zunächst. Mir ist das Aufstehen schwer gefallen. Ich kam kaum aus dem Bett. Das Ganze rund um mein Kind ist mir schwer gefallen. Also unheimlich schwierig, was mit ihm zu unternehmen. Und was dann besonders schlimm war, also ich hatte auch keine Emotionen mehr. Also gerade meinem Kind gegenüber nicht. Also ich habe keine Liebe gespürt und dann auch was, also ganz klassisch auch diese negative Gedankenspirale, die mich immer tiefer gezogen hat. Also für mich war ganz klar, mit diesem Kind zusammen ist mein Leben vorbei. Und es war, also es ging langsam los mit dieser Energielosigkeit und ging aber dann, sag ich mal, rapide weiter nach unten. Genau.
Wie hat denn das Umfeld so reagiert?
Also tatsächlich, sage ich mal, ich wusste selber nicht, was los ist. Man versucht auch erstmal zu verstecken. Gerade ist es ja auch ein riesen Tabuthema zu sagen, ich liebe mein Kind nicht. Ich will nicht mit meinem Kind zusammen sein. Also bis ich mich getraut habe, das auszusprechen, hat gedauert. Es war dann, zu Beginn war es so, mich wollten alle unterstützen. Sie dachten aber, wenn ich ein bisschen Zeit für mich habe, wieder zu Kräften komme, auch nach der Entbindung, dann wird es wieder. Also ich brauche Ruhe, Me-Time und genau. Aber dann war schnell klar, dass das einfach nicht ausreicht. Und ich muss sagen, ich hatte das große Glück, die Koki an meiner Seite zu haben. Also mein Sohn war eine Frühgeburt. Dann hatte ich direkt von Anfang an hatte ich eine Familienhebamme, die einmal die Woche da war, die mich sehr ernst genommen hat. Mit der habe ich gesprochen und die hat mich dann im Prinzip an die Frau Schell von der Koki weitergeleitet, die da für mich zuständig war, die sich auch wahnsinnig viel Zeit genommen hat und wirklich versucht hat, in alle Richtungen zu schauen, was mir helfen kann. Und ich bin dann letztendlich in die Mutter-Kind-Tagesklinik im Südklinikum gekommen. Aber das war ein langer Weg bis dahin, ja.
Ja, da haben wir viele gemeinsame Erfahrungen. Ja. Ja, und du sprichst es schon an, es war ein langer Weg. Und man fühlt sich, finde ich, also ich zum Beispiel war am Anfang ziemlich orientierungslos. An wen kann ich mich wenden? Wo kriege ich jetzt Hilfe? Bei mir ging der Weg dann auch über die Hebamme. Wir haben es jetzt fast in jeder Folge im Moment. Die sind wirklich immer unser Rettungsanker. Und ich hätte mir aber vielleicht manchmal auch kürzere Wege gewünscht und schnellere Informationen, weil man ja in der Situation auch nicht so richtig, also man ist jetzt nicht so motiviert, da jetzt noch stundenlange Recherche zu betreiben. Deswegen fand ich das super spannend, als Viola sich bei uns gemeldet hat und von eurem Projekt erzählt hat. Magst du mal kurz erzählen, Viola, wie es dazu kam?
Ja, super gerne. Genau, das Ganze ist 2020 entstanden. Wir sind hier Psychologinnen und Psychotherapeuten am UKE und haben zusammen mit der FU Berlin überlegt, okay, wie kann man das ganze Thema rund um postpartale Depression irgendwie enttabuisieren? Und zu der Zeit, das ist jetzt 5 Jahre her, gab es natürlich schon Informationen. Zum Glück gab es schon auch den Verein. Aber so richtig weiterführende Informationen, Beratung, Angebote, selbst gab es noch nicht so flächendeckend. Und wir wollten irgendwas Niedrigschwelliges schaffen, was niemals irgendwie eine Psychotherapie oder eine Anbindung an die Versorgung jetzt habe ich den Faden verloren, das kann man auch
setzen kann.
Ersetzen, genau, sondern ergänzen kann. Und damit haben wir dann überlegt, okay, wie können wir Frauen erreichen und haben eine Web-App entwickelt. Also keine richtige App, die man im App downloaden muss, sondern wirklich eine niedrigschwellige Website, die man über Smartphone aufrufen kann. Und haben uns zusammen mit einem Designer zusammengesetzt und überlegt, okay, wie können wir Frauen erreichen? Haben viel Literaturrecherche betrieben, viel auch mit Betroffenen gesprochen. Und ich glaube, das zeichnet sich so in dem ganzen Projekt, auch jetzt in Smart Imams, wieder, wie viel wir dann auch Wert drauf gelegt haben, mit Betroffenen zu sprechen oder ehemals Betroffenen, um da auch möglichst viele Frauen abzuholen. Genau, und Smart Moms ist nach wie vor verfügbar. Es ist eine Web-App, die diesen Selbsttest anbietet, die Unterstützungsangebote auflistet, die Informationen bietet, sowohl für Betroffene als auch für Versorgende. Und unsere Idee war dann, okay, wie bekommen denn dann die Frauen diese Hilfsseiten? Und so sind wir dann an verschiedenste Geburtskliniken herangetreten, an Hebammen, GynäkologInnen, an PädiaterInnen, mit dem Ziel, dass sozusagen diese Seite irgendwie publik wird und damit dann möglichst viele Frauen geholfen wird. Wir haben dann Flyer entwickelt. Ich hoffe, ihr habt die auch schon mal gesehen irgendwo. Sind mittlerweile wirklich bundesweit auch im Einsatz und auch noch immer im Einsatz. Ich komme gleich drauf zu sprechen, warum noch immer. Und das ist so schön. Da ist ein QR-Code drauf, sodass Frauen den vielleicht in der Praxis ausliegen sehen oder in der Geburtsklinik ausgehändigt bekommen, dann den QR-Code scannen können und direkt auf die Seite kommen. Das heißt, es ist ein Download notwendig und direkt sind Informationen zu postpartaler Depression. Und wir wollten das natürlich auch möglichst sensibel gestalten und dadurch auch einfach viele Frauen abholen. Auch so mit dem Design. Das war, es ist ja relativ bunt und die Grafiken, die wir auf beiden Apps verwenden, sind ohne Gesichter. Und das hat auch den Grund, dass wir da niemanden ausschließen wollten. Wir wollten nicht irgendwie eine Frau mit einem traurigen Gesicht abbilden, weil vielleicht spricht das gar nicht eine Frau an, weil sie irgendwie so ambivalent ist. Vielleicht dann auch mal irgendwie ausschaut, aber im Inneren sieht es ganz aus. Und wir wollten da möglichst viele Frauen erreichen. Und ich hoffe, das ist uns ein bisschen gelungen. Wir sehen das so ein bisschen, Smart Moms noch immer im Umlauf sind und wir viele Anfragen bekommen, ob neue Flyer versendet werden können und ob wir da irgendwie Material bekommen, weil einfach viele Versorgende auch dankbar sind, dass sie noch was an die Hand bekommen. Weil da fundierte Informationen sind, nochmal Weiterleitungsmöglichkeiten. Und irgendwann kamen wir dann so aber an den Punkt zu sagen, okay, es wäre aber richtig schön, wenn wir daraus noch eine digitale Anwendung anbieten können, wo wir direkt Frauen helfen können. Weil mit Smart Moms geht es erstmal so um die Informationen und Weiterleitungsmöglichkeiten, Weiterleitung an Schatten und Licht mit den ganzen Selbsthilfegruppen. Aber noch kein direktes Unterstützungsangebot auf der Seite. Und so ist dann so ein bisschen die Idee zu Smart Imams gekommen. Und wir haben uns überlegt, okay, wie können wir auch wieder ergänzend und nicht ergänzend ein Angebot schaffen, was niedrigschwellig ist, was anonym ist und direkt dann auch in der Postportalzeit nutzen können. Vielleicht, wenn die Unterstützung durch Versorgende nicht möglich ist. Genau. Und auch da, das ging dann von 2023 los, haben wir erstmal überlegt, okay, was brauchen Frauen dann eigentlich? Und gerade in so einem Medium wie einem Smartphone, wie kann man auch trotzdem eine Bindung schaffen zu den Frauen? Wir haben, also das Smart Imams ist so aufgebaut, dass es 10 Module, 10 Einheiten und Informationsangebote oder Informationsseiten und Übungen. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Unterstützung durch PsychologInnen. Das heißt, hinter Smart Imams sitzen reale PsychologInnen, die auch auf die Nachrichten und die Texte in den Frauen antworten. Das heißt, jede Frau in der bekommt eine 1:1 Begleitung durch eine Psychologin, nicht live, auch nicht per Telefon, sondern per Chat, per Nachrichten. Und das hat sich als bislang ganz gut erwiesen. Also Frauen können das annehmen, weil es ein anderer Zugang ist. Es ist eben insofern niedrigschwellig, man muss erstmal nirgends hingehen, man muss vielleicht irgendwie schambesetzt oder entrauten, sondern man kann erstmal anonym sich dort anmelden und bekommt erstmal Hilfe. Mhm. Und das war so ein bisschen die Idee. Und dann haben wir das ähnlich wie bei Smart Moms auch nochmal angeguckt, okay, welche Inhalte sollen denn überhaupt in der App verfügbar sein, um welche Themen geht's, und haben das dann so ein bisschen aufgebaut von so generell Mythen über das Muttersein, auch aktivem, was gibt's für selbstfürsorgliche Tätigkeiten, die man vielleicht wieder aufbauen kann, was gibt's für Aktivitäten, die man vielleicht mit seinem Baby zusammen machen kann. Und so haben wir dann so einen Leitfaden entwickelt und die Einheiten gestaltet und haben da tolle Unterstützung auch durch den Nutzerinnenbeirat bekommen. Und da haben wir, Anne, uns ja auch kennengelernt. Das war dann über Schatten und Licht auch eine tolle Möglichkeit, da auch Frauen, die ehemals betroffen waren, zu erreichen, die dann auch in der ganzen Entwicklungszeit uns unterstützt haben und kritisch aufgeguckt haben, sind die Inhalte richtig, kann ich mich damit identifizieren oder hätte ich mich damit identifizieren können und was braucht es vielleicht noch?
Als eine unserer Hörerinnen oder Hörer mehr über Schatten und Licht wissen will, wir haben dazu auch eine Folge, möchte ich ganz kurz einwerfen. Die war nämlich eine unserer ersten Gäste, weil eben dieser Verein wirklich eine ganz zentrale Rolle da auch in der Versorgung spielt. Aber um zurück hierher zu kommen, ich finde es wirklich mega toll, dass ein Programm und auch ein Forschungsprojekt, dann in dem Fall von Frauen für Frauen und mit Frauen und Betroffenen gemacht wird und nicht, wie Katharina schon gesagt hat, schnöde Theorie und Fachbücher wälzen und daraus leiten wir jetzt ab, okay, Problem X, hilfreich laut Fachliteratur Y und jetzt muss das dann auch passen für die Leute, weil das steht ja so in den Büchern, sondern wir fragen die Menschen, die es betrifft und die es dann auch nutzen. Deswegen würde ich total gern von dir, Anne, noch vielleicht ein bisschen was zu diesem Nutzerinnenbeirat hören, wie das dann eigentlich so abläuft oder wie du es erlebt hast, da dann auch so beteiligt sein zu können.
Also es war wirklich, also ich bin über Schatten und Licht, die hatten einen Aufruf gestartet, bin ich dazugekommen zu diesem Nutzerinnenbeirat, fand das Thema auch super wichtig, eben gerade dieses niederschwellige Angebot, weil das wirklich ein ganz harter Schritt ist, wirklich nach draußen zu gehen. Und es war wirklich so ein toller Austausch zwischen den ehemaligen Betroffenen. Ich denke wirklich, dass wir da zusammen wirklich noch so ein bisschen Also im Prinzip, ich sag mal, das Projekt war sowieso von Anfang an gut aufgezogen. Also es war nicht so, dass da wirklich konkret was zu ändern gewesen wäre, aber man konnte so ein bisschen was Kleines einfließen lassen, bei dem man doch wusste, ja, so wäre es mir damals noch einfacher gefallen. Und was ich auch wirklich gut finde, ist, und das hat mir nämlich auch gefehlt, dass man das wirklich großflächig verteilt, dass wirklich jeder Bescheid weiß, weil es teilweise auch wirklich, wenn man zum Kinderarzt, Kinderärztin geht, Gynäkologe, Gynäkologin, die dann nicht so sensibel drauf, also einfach geschult sind. Und ich denke eben auch, was wichtig ist, dass man vielleicht auch schon in der Schwangerschaft mal davon gehört hat, weil ich wusste überhaupt nicht, was los ist mit mir. Und eben, genau, so denke ich auch gerade auch mit diesen, wie es illustriert ist, es spricht einfach direkt an. Und man kommt einfach, man hat einen einfachen Weg dahin, dass man sich das wirklich auch, ich sag mal, ohne Zwang ganz anonym angucken kann. Und so kriegt man dann wirklich, ich sag mal, einen tollen Leitfaden an die Hand und eben auch so ein bisschen aufgezeigt, wie kann es denn dann weitergehen und vor allem auch, dass es weitergehen kann. Genau.
Ich finde dieses Anonyme auch ganz gut. Also so gern ich das habe und so wertvoll das auch war in meiner Geschichte, dann wirklich Menschen und vor allem Frauen an meiner Seite zusammen, die mir geholfen haben, so am Anfang, gerade jetzt hier in der, es ist keine Kleinstadt, da schimpft jetzt mein Mann wieder, in einer nicht so großen Stadt, in der ich wohne, dahin zu gehen, wo einen dann doch viele Leute kennen, gerade im Mama-Bereich, das ist manchmal vielleicht schwierig. Und da erstmal so einen ganz leichten Zugang zu haben, auch als Nachricht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt nicht so die Telefoniererin. Also wir sind ja auch irgendwie mittlerweile die Nachrichten gewöhnt und wir haben das Handy eh in der Hand als Mama viel. Dann kann man reingucken, kann da mal schreiben, kann abwarten, kriegt vielleicht nicht sofort, muss nicht sofort reagieren. Also es sind ja alles Sachen, die einem so schon schwerfallen und in dem Fall noch mehr. Deswegen finde ich das richtig, richtig super, dass es da diese Möglichkeit gibt. Das hätte ich mir auch gewünscht, ja.
Ja, was wir noch als Rückmeldung bekommen, weil es soll ja so flächendeckend wie möglich erreichen. Und gerade die vielleicht nicht durch einen anderen die Versorgung kommen, weil sie keine Hebamme haben oder nicht den Weg zum Kinderarzt oder zur Gynäkologen-Nachsorge schaffen. Und da kam die Rückmeldung, okay, es wäre toll, wenn das jetzt auch fremdsprachlich noch übersetzt wird, dass wir da auch noch mehr Frauen erreichen. Und das haben wir uns jetzt gerade so ein bisschen hier gesetzt, bei Smart Imams gerade noch nicht, weil wir da ja noch immer in der Testphase sind. Das heißt, wir sind immer noch in der Studienphase, wo wir erstmal schauen, ist es überhaupt wirksam und kann das auch langfristig in die Versorgungsstruktur etabliert werden. Aber bei Smart Moms, dadurch, dass es immer noch eine bestehende Seite ist, die aufrufbar ist, schauen wir gerade, okay, können wir das alles übersetzen und können wir das auch kulturell, dass wir da schauen, je nach Kultur, bedarf es einer Anpassung der Texte, der Informationen und vor allem auch der Weiterleitungsmöglichkeiten und sind da jetzt gerade dabei und haben das nämlich auch ganz viel in den Geburtskliniken als Rückmeldung bekommen. Ja, das ist ganz toll, dass es das Angebot gibt, aber es wäre total schön, wenn wir das auch wirklich an alle Frauen weitergeben können. Und das ist irgendwie ganz schön, dass wir diese Möglichkeit gerade haben und da weiterarbeiten. Und bei Smart Imams ist jetzt sind wir wirklich in der heißen Phase und testen und gucken, wie es ankommt, haben angefangen ja auch mit erstmal einer kleinen Gruppe an Frauen, die das ganze Programm auch durchlaufen haben, uns da Feedback gegeben haben, sind da jetzt mittendrin, haben auch immer noch Plätze frei und freuen uns da total, wenn der ein oder andere jemanden vielleicht kennt oder selbst betroffen ist und das Gefühl hat, ich würde das gerne mal austesten oder ich würde schauen, ob das ein Zugang für mich ist, der mir vielleicht Unterstützung bietet. Dann sind wir auch immer noch froh über jeden, der teilnimmt und haben auf jeden Fall noch Plätze frei.
Okay, dann könnten wir in die Shownotes dann eure Kontaktinformationen reintun, dass falls jemand zuhört und denkt, okay, ja, ich würde das gern ausprobieren. Ich fühle mich da berufen zu. Oder das wäre mal ein neuer Weg. Oder sowas habe ich noch nicht probiert. Kann man sich bei euch melden. Ihr seid dann noch in der Evaluation gerade.
Ja, wir sind noch in der Evaluation und für alle die, die weitere Informationen brauchen, wir haben das nochmal detailliert auch auf unserer Seite stehen. Dann gibt es auch Ein- und Ausschlusskriterien. Das heißt, nicht alle Frauen können teilnehmen. Also gerade ist es wirklich beschränkt auf Frauen, die in Deutschland leben. Und das erfährt man aber relativ schnell. Also die Täuschung ist jetzt nicht groß, dass man sich dann schon angemeldet hat und schon im Programm ist und dann offen wird, sondern das erfährt man dann relativ schnell, ob das funktioniert und auch ob das für einen geeignet ist.
Ich hätte auch noch eine Frage, wenn jetzt HörerInnen sagen, Mensch, ich bei meinem Gynäkologen in meiner Geburtsklinik, bei meiner Koki lag das noch nie, können die sich auch an euch wenden, dass man da vielleicht dann einfach nochmal die Flyer auslegt, weil das finde ich ganz cool, wenn wir doch jetzt eine größere Reichweite haben und jemand sagt, das würde bei uns noch fehlen, im Ort, in der Gruppe, keine Ahnung, wir hören uns ja auch Professionelle zu, würden wir auch genau einfach an euch verweisen.
Ja, das wäre ganz toll, genau, wir haben eine Flyer, die wir auch kostenfrei alle bundesweit schicken und Poster, weil auch das eine Rückmeldung war, hey, wie schön, wenn vielleicht einfach ein Poster da hängt, weil ich nicht einen Flyer irgendwie in der Praxis nehmen muss, sondern ich kann im Vorbeigehen vielleicht den QR-Code scannen und vielleicht spricht mich das Poster direkt an und da bekommen wir viel Rückmeldung, Sorgende, die aktiv auch die Flyer mit ins U-Heft legen oder in die Nachsorge mit und dann auch direkt irgendwie Frauen ansprechen und gar nicht irgendwie gezielt, oh, ich habe bei der Frau den Eindruck, vielleicht bräuchte die Hilfe, sondern eher flächendeckend, hey, alle Depressionen und wenn du merkst, dass es dir irgendwie nicht gut geht, dann gibt's auch Unterstützung und das finde ich sehr wertvoll, dass da auch langsam so ein Bewusstsein in der Versorgung bei vielen kommt und das ein bisschen mehr eingesetzt wird.
Dann muss man es vielleicht auch nicht mehr heimlich mit dem Handy fotografieren, sondern traut sich auch drüber zu sprechen und was mitzunehmen. Ne? Das wäre so mein Wunsch. Also ich habe ja schon gesagt, am Anfang wollte ich das auch niemandem erzählen und dann ging es so nach und nach mit der Erfahrung, dass das schon auch anderen hilft und mir hilft und deswegen trommel ich da ja immer so und vielleicht in meinem Umfeld, die haben es vielleicht schon zu oft gehört. Aber ich hatte es jetzt wieder, dass eben im direkten Umfeld jemand betroffen war und die wusste durch mich halt schon zumindest Bescheid, dass es das gibt und was das vielleicht sein könnte. Und da dachte ich so, ja, cool, weil sonst wäre die wieder wochenlang, so wie ich damals, allein damit rumgesessen und hätte gar nicht gewusst, was mit ihr los ist. Ja, wie du auch erzählt hast, Anne, man denkt ja am Anfang, also man kann das nicht einordnen, wenn man davon nicht weiß.
Ja, richtig.
Ja. Ich motiviere ja in meiner Arbeit und auch meine ganzen Kolleginnen an und für sich immer die Vernetzungspartner, Kooperationspartner, alle Fachpersonen, die mit Müttern zu tun haben, in solche Sachen anzusprechen. Aber wir spüren schon auch noch, das Tabu hat es auch noch nicht der Bruch des Tabus hat es noch nicht bis in die Fachriege geschafft teilweise. Und dann sind solche Möglichkeiten wie ein Plakat aufhängen oder eben ein Flyer mit ins U-Heft, wie es in Deutschland heißt, oder den Eltern-Kind-Pass reinzulegen, so nochmal niederschwellig, dann hat man die Information gegeben, eben für die noch an dieser Hemmung arbeiten, solche Themen anzusprechen, dass wenigstens die Information transportiert wird, oder? Und wenn man sich dann vielleicht langsam rantastet, dieses Tabu öfter offener anzusprechen. Genau, finde ich eine sehr gute Möglichkeit.
Das stimmt. Und was wir auch erleben, wo es auch vielleicht einen spannenden Shift gibt von den Versorgenden weg zu sozialen Medien, dass da auch einfach eine ganz neue Community entsteht oder auch durch Facebook-Gruppen, Instagram-Beiträge, Personen, die sich dann öffentlich dazu auch äußern und ihr teilen, dass da einfach auch etwas passiert und das eine schöne Plattform bietet für den Austausch, aber dann auch, um sich zu vernetzen oder solche Hilfsangebote vielleicht auch zu spreaden.
Mhm. Ja, total.
Ja, machst du erst Bescheid.
Nee, ich war jetzt einfach neugierig, ob Anne denn das Smart E-Moms jetzt also durchgetestet hat.
Ich darf nicht.
Du darfst nicht.
Ich darf nicht. Ja, also es ist ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Kind darf maximal ein halbes Jahr alt sein, ne? Ha. Genau, und also ich bin ja jetzt auch, also ich habe Module gesehen, die Flyer, also den Aufbau, weiß, was dahinter steckt, aber tatsächlich, also zum Glück habe ich ja die postpartale Depression überwunden. Genau, also mir geht's gerade wirklich gut und genau, mein Kleiner ist jetzt auch zu alt und deswegen, also leider und zum Glück natürlich auch jetzt für mich persönlich muss ich das nicht testen. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, ich hatte wirklich Glück. Ich habe relativ schnell einen Platz in der Tagesklinik bekommen, weil jemand abgesprungen ist und ich habe den abgesagt. Weil für mich diese Vorstellung jetzt mit einer Gruppe von 10 Müttern und deren Kindern, also ich konnte ja meins schon nicht leiden, ich hätte es nicht geschafft. Das war für mich, ich habe wirklich Panik gekriegt und da begleitend bis dahin hätte ich mir das sehr gewünscht, ja.
Okay. Auch so als eine Art Erststabilisierung, um dann vielleicht eher also in so ein Setting dann gehen zu können, ja, oder?
Genau. Um das überhaupt angehen zu können. Genau. Ich denke auch, ja. Mhm. Wäre wichtig gewesen, ja.
Ja. Aber ich war jetzt gedanklich immer so bei eben Zeiten überbrücken, weil wir wissen ja alle,
auch.
Therapieplätze, ja. Ja, kann man halt anmelden für 2030. Aber der Aspekt mit so einer Erststabilisierung, um dann überhaupt den Zugang, diese ganzen Zugangshürden für das Ganze dann anpacken zu können. Und den finde ich auch sehr interessant.
Ja, also ich habe gebraucht, diesen Platz annehmen zu können. Zum einen dieses, also mir zuzutrauen, überhaupt meinem Kind dahin zu fahren, war ich nicht stabil genug. Und natürlich auch, also man zieht sich ja eher zurück. Also es war dann so hilfreich, gerade diese Gruppe aus Betroffenen, der Austausch so wertvoll, aber man muss da erst reinkommen und ich habe wirklich das erst im zweiten Anlauf dann geschafft. Ich hätte es nicht hinbekommen, ich glaube, da wäre das eine große Hilfestellung gewesen.
Ich finde es total spannend. Ich habe mich, also ich habe mich da nicht gefreut auf die Klinik, ne? So ist nicht, aber ich fand es so gut, mal nicht allein, weil ich habe mich immer so allein gefühlt und dann fand ich es, ne? Also, aber ich habe ja auch mit Patientinnen gehabt, die einfach Probleme hatten, da überhaupt hinzukommen. Mhm. Also für alle, die das nicht kennen, die sind die meisten wahrscheinlich, man kriegt da auch Fahrdienst, ne? Man muss da nicht mit seinem Kind selbst fahren, da gibt's auch Taxis und die machen das wirklich ganz toll, aber für viele war es schon schwer, das Kind morgens anzuziehen, sich anzuziehen und sich in dieses Taxi zu setzen. Das kann man nicht verstehen, wenn man nicht betroffen ist, aber man weiß ja, wie anstrengend das ist, mit dem Neugeborenen generell oder mit dem Säugling generell manchmal aus dem Haus zu kommen. Und wenn es einem dann noch so schlecht geht, ist das schon auch nochmal eine Hürde. Und das meinte ich vorhin, mit dem Smartphone hat man in der Zeit sowieso viel in der Hand, weil man ja googelt ja dann doch, was ist denn mit mir los? So, also man soll ja keine Gesundheitssachen googeln, aber wir machen es natürlich trotzdem alle. Und da muss ich mich nicht anziehen, da muss ich meine Haare nicht waschen, ich muss einfach nichts machen, ja? Weil ich auch niemanden sehe, ich muss einfach nur Nachrichten schreiben und lesen und das finde ich richtig gut, gerade wenn es einem so schlecht geht.
Jetzt hätte ich noch ein bisschen, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, so eine kleine kritische Frage, weil wir hören ja jetzt alle immer wieder die Mütter mit ihren Handys in der Hand, wo es jetzt auch schon inzwischen, sag ich mal, Warnungen gibt, dass der übermäßige Handykonsum ja sich dann auch auf die Interaktion auswirkt und bis hin zu einem Vergleich mit dem recht bekannten Still-Face-Experiment. Und jetzt haben wir eine Hilfs-App auf dem Smartphone. Und die ich in keinster Weise jetzt irgendwie schlecht reden will. Aber wie geht ihr mit dieser Problematik um, oder wird sie irgendwie auch thematisiert, oder wie groß ist denn der Zeitaufwand, den ich da als Mama investiere und somit dann einfach meine Aufmerksamkeit bei einem technischen Gerät und nicht bei meinem Kind ist, plus der Faktor, dass ja tatsächlich die Affekte und der mimische Ausdruck ja bei der Depression eh schon vermindert sind. Gibt's da Gedanken bei euch im Forschungsteam zu dieser Thematik?
Hier ein kurzer Einschub, damit sich bei euch nicht allzu große Fragezeichen bilden. Das Still-Face-Experiment ist ein sehr bekanntes Experiment aus der Entwicklungspsychologie. Dabei sitzt ein Baby seiner Bezugsperson gegenüber, die erst ganz liebevoll interagiert, lächelt und Geräusche macht und dann plötzlich regungslos ist. Kein Blickkontakt, kein Gesichtsausdruck, einfach nur eine leere, maskenartige Mimik. Und das Baby? Es reagiert sofort. Es wird unruhig, versucht die Aufmerksamkeit zurückzubekommen, wird traurig oder sogar verzweifelt. Und was hat das jetzt mit dem Handy zu tun? Naja, vielleicht kannst du es dir schon denken. Wenn wir auf das Display starren, sind wir für unsere Kinder genauso in einem Stillface-Modus. Wir sind körperlich da, emotional aber nicht erreichbar. Unsere Aufmerksamkeit ist gefesselt. Und das kann bei Kindern ähnliche Stressreaktionen auslösen wie in besagtem Experiment. Jetzt aber keine Panik. Wenn es mal passiert, in Einzelfällen absolut nicht schwierig und ganz ehrlich, haben wir alle schon gehabt. Aber es ist ein ganz wichtiger Reminder, wie wichtig echte und spürbare Verbindung ist. Und jetzt hören wir weiter, was Viola dazu sagt.
Auf jeden Fall. Und ich finde es auch total wertvoll, dass du es gerade ansprichst, weil mir der Gedanke auch noch kam, nochmal so ein bisschen drauf einzugehen. Also die Inhalte sind so drauf ausgelegt, dass diese Module so 10 bis 15 Minuten am Tag in Anspruch nehmen oder beziehungsweise pro Modul. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und das sehen wir auch in der Nutzung. Manche Frauen gehen in die App, lesen vielleicht sich kurz was durch, melden ab, gucken dann 3 Tage später nochmal rein und bearbeiten dann vielleicht ein Modul für vielleicht eine halbe Stunde. Das, was du sagst, ich finde es total wichtig und auch gerade in der kognitiven Verhaltenstherapie, wenn man face-to-face mit jemandem ist, ist das natürlich auch so der erste Punkt, wo man sagt, okay, wie interagieren sie denn vielleicht auch mit ihrem Baby? Gibt es da Annäherungsversuche? Und wir versuchen es ein bisschen zu übertragen, indem wir ein paar Übungen oder zu Übungen anregen, wo das Handy wirklich gerne zur Seite gelegt werden kann. Wie jetzt zum Beispiel ein achtsamer Spaziergang. Da wird dann die Anleitung gegeben oder eine Meditation, die Mutter und Baby zusammen machen können. Also die Mutter macht die Meditation. Und wo man das dann vielleicht einmal macht und das Handy vielleicht dabei liegt, um das zu hören. Und dann das nächste Mal vielleicht beim nächsten Spaziergang ganz bewusst mal wahrnimmt, okay, was sind denn eigentlich für Umgebungsreize gerade? Was nehme ich gerade wahr? Wie kann ich mit meinem Baby interagieren? Oder wenn man es in der Trage. Und so versuchen wir so ein bisschen Übungen und Anregungen weg vom Smartphone zu bieten, wirklich darauf dann abzielen, wieder in eine Bindung zum Baby zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, ich will es nicht schönreden, natürlich ist das Smartphone irgendwie ein Bestandteil in dem ganzen Programm. Ich meine, da muss dann natürlich auch jede Frau selber gucken, okay, was ist ein gesundes Handy zu nutzen. Wann kann ich es vielleicht auch mal weglegen? Wann kann ich mich da mal distanzieren und vielleicht das Thema auch mal für heute beiseite schieben und nicht direkt antworten, wie ihr auch gesagt habt. Die Möglichkeit besteht, also es gibt keinen Zwang, wann man antworten muss oder wann man irgendwas ausfüllt. Und auch wenn man möchte, dass jetzt irgendwie das Modul, damit kann ich nichts anfangen, auch dann lässt man es weg. So, also es soll eine Unterstützung und eine Hilfe darbieten und kannst da was wieder einschränken. Aber ich finde es einen sehr validen Punkt.
Ja, aber dass man da dann einfach achtsam drauf ist und ihr das ja dann auch eben, wie du gerade gesagt hast, auch thematisiert, dass es dann wieder um die Interaktion und die Bindung geht, die ja hier eh schon, sagen wir mal, zumindest also ein Risikofaktor da ist für die Bindungsentwicklung, wenn man eine Wochenbettdepression hat. Und dann finde ich es cool, wenn ihr da drauf eingeht, genau, und man aber achtsam damit umgeht, dass das Handy dann, vielleicht macht man dann eben an dem Tag weniger TikTok oder Instagram.
Das ist, glaube ich, sowieso nicht immer hilfreich. Also Viola hat es vorhin schon gesagt, es ist auch eine Riesenchance, dass über solche psychischen Krankheiten häufiger geredet wird, offener geredet wird und das da auch einfach Thema ist. Aber gerade als Mama mit einer Wochenbettdepression, wenn man dann diese Mama-Influencerinnen sieht, dann denkt man sich so, in welcher Welt lebe ich eigentlich, weil es ist so weit weg von meiner. Das muss ja auch nicht unbedingt sein, ja. Also ich habe da nicht viel am Handy. Das fand ich in der Klinik ehrlich gesagt auch richtig gut, dass das einfach weg war. Mhm. Also ich habe das Bedürfnis gar nicht so gespürt, weil man ja jemanden hatte, mit dem man sprechen konnte, weil das Handy war für mich oft so ein Flucht aus diesem sich daheim allein mit dem Kind so eingesperrt zu fühlen und dann habe ich mit dem gechattet und mit der gechattet, um einfach Ansprache zu haben und da hatte ich sie halt vor Ort und das hat richtig gut getan.
Ja.
Ja, aber es ist, also wie Viola schon gesagt hat, und es ist ja so auch so eine Ergänzung und kein Ersatz. Und die anderen Punkte, die wir schon rausgearbeitet haben mit der Überbrückung von Zeit oder diese Zwischenstabilisierung oder Erststabilisierung, und da kann man dann, glaube ich, auch, also für alle, die jetzt da irgendwie dann Sorgen hätten, auch gut abwägen, die Nutzen dieser Sache, dieser niederschwellige Zugang, dass ich es zu Hause in meiner Handtasche, in meiner Hosentasche verfügbar habe, die Hilfe und die Informationen, und dass ich dann einfach auch die anderen Sachen nicht aus dem Blick verliere, oder? Dann wird der Nutzen sicherlich das überwiegen, dass ich weitere Handynutzung habe. Also ich wollte in keinster Weise das Ganze in Abrede stellen, weil ich es absolut genial finde. Alles, was niederschwellig und schnell bei den Menschen ist, ist gute Informationen. Nicht auch wirklich hier in dem Fall fundierte Informationen, die gleichzeitig auch noch weiter überprüft werden oder evaluiert werden. Dann ist natürlich schon was ganz, ganz anderes als die Momfluencerinnen, die mal gehört haben oder jetzt vielleicht auch selber erlebt haben, aber darüber hinaus kein Wissen haben, also wo es vielleicht auch teilweise unreflektiert wiedergegeben wird, da ist das natürlich dann was ganz anderes, wenn da die Psychologinnen und Psychologen dahinter sind und man sogar von denen dann auch eins zu eins die Rückmeldungen bekommt. Ich fand es aber sehr entlastend, dass du gesagt hast, es ist kein Echtzeit-Chat. Ja. Das war sowas, wo ich mir schon gedacht habe, so, ja, muss ich dann jetzt gleich oder eben habe ich Zeit, reflektieren, nachdenken, wirken lassen? Und das hat man ja zum Beispiel in einem therapeutischen Setting nicht. Wenn die da fragt, die Frage, dann sitzt man da.
Ich komme dann nächste Woche nochmal und dann reden wir da drüber.
Genau.
Ja, okay. Wie schaut denn so euer weiterer Plan aus? Also du hast gesagt, jetzt gerade die Überprüfungsphase. Wir gehen jetzt einfach mal super optimistisch davon aus, das Ding läuft, wirkt, bringt. Gibt's das dann fix für alle? Wird es dann geöffnet? Hat die deutsche Versicherung sich schon gemeldet und gesagt, wir übernehmen das? Und das ist dann für alle?
Ja, da öffnest du jetzt ein Thema. Können wir vielleicht abbrechen, die Folge?
Sorry, das ist immer die Finanzierungsgeschichten.
Nein, das ist natürlich eines der größten Themen, die uns jetzt aktuell beschäftigen, weil wir haben die ganze Entwicklungsphase abgeschlossen und es läuft, die Evaluation läuft, die Studie läuft. Und jetzt ist die große Frage, okay, was passiert danach und wie können wir wirklich eine langfristige Verstetigung auch erreichen und sind da Nachhaltigkeitsbeiräten alle am Arbeiten und den zusammenbringen, mit Stiftung im Kontakt, mit den Krankenkassen natürlich im Kontakt und haben da leider noch keine Antwort drauf. Erstmal heißt es jetzt abwarten, ob das wirkt, was wir vielleicht auch verbessern können, und im nächsten Schritt hoffen wir dann, dass es ein kleiner Teil der Versorgungsstruktur werden kann.
Das heißt, wenn jemand zuhört, der sagt, Mensch, das wäre doch was, das könnte ich in meinem Beruf, privat, keine Ahnung, irgendwie unterstützen, meldet euch. Das war auch noch mal eine Frage gewesen, die Michelle jetzt gerade gestellt hat, ne? Weil das ist ja, wir machen hier das ja in ganz kleinem Rahmen, dass wir versuchen, da Info bereitzustellen, alle ehrenamtlich natürlich nebenbei. Und das ist ja ein viel, 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 viel größeres Projekt, das muss ich ja irgendwie auch finanzieren, ja.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, dann heißt Daumen drücken in dem Fall von uns allen, dass den Weg in die Versorgung finden kann. Seid ihr denn, das frage ich jetzt also halb beruflich, halb privat, mit den frühen Hilfen da in Austausch? Bestimmt, oder?
Genau, wir sind mit verschiedensten Verbänden und den frühen Hilfen, Hebammen, Kinderärzteverbänden, sind wir alle im Kontakt, aber es gestaltet sich natürlich trotzdem als schwierig, dann da auch direkt eine Verstetigung zu finden.
Ich bin optimistisch. Das ist der nächste Schritt in der digitalen Versorgung. Und müssen wir, glaube ich, die Augen auch nicht davor verschließen. Das scheint mir immer mehr zu kommen, dass man auch diesen digitalen Weg geht. Da hat vielleicht sogar Corona ein bisschen auf die Türen geöffnet, weil auch digitale virtuelle Therapien dann plötzlich sogar möglich waren und man gesehen hat, okay, tatsächlich ganz, ganz so wirklos ist es dann doch nicht. Also da tut sich, glaube ich, ganz viel, und ich bin sicher, dass dann auch die Signale gut für euch stehen werden. Okay.
Anne, wollte ich ganz kurz noch fragen, du, also engagierst du dich jetzt auch bei Schatten und Licht? Also hast du quasi auch da so eine Motivation mit rausgenommen aus deiner Zeit, um anderen zu helfen?
Absolut. Also ich habe eben auch gemerkt, dass der Austausch zwischen uns Müttern so wertvoll war und habe dann mit Hilfe von KISS eine Selbsthilfegruppe gegründet, Anfang 2023, und dann war das irgendwie ganz nett. Ich hatte mit der Sabine Surhold, also der Vorsitzenden von Schatten und Licht, telefoniert, eigentlich um sie halt zu fragen, ob sie quasi ein bisschen meine Selbsthilfegruppe bewerben kann. Und wir hatten ein ganz tolles Gespräch und hat sie gemeint, Mensch, hättest du nicht auch Interesse, dich auf unsere Beraterinnenliste stellen zu lassen? Mhm. Ich gesagt, ja, unbedingt, und bin dann eben auch, also seit 2023 Mitglied bei Schatten und Licht, habe auch schon an Online-Fortbildungen teilgenommen. Also es ist wirklich ein ganz großartiger Verein und bin sehr froh, dass ich habe wenig darüber erfahren während meiner Erkrankung, erst danach, und bin also erst im Anschluss dazu gekommen. Aber genau, da bin ich mit dabei, ja.
Das finde ich nämlich, auch wenn jetzt uns Frauen zuhören, denen es gerade da nicht gut geht, so manchmal sind diese, also wir hätten sie natürlich gern nicht gehabt, ne? Also würde man jetzt nicht sagen, dass es ganz toll war, aber dass manchmal einfach viel draus entsteht und dass man sich gegenseitig unterstützen kann und da so ein Netzwerk bildet, das finde ich nicht ein ganz, einfach noch ein ganz schönes Gefühl, dass dann der ganze Mist sich irgendwie doch gelohnt hat am Ende.
Richtig, ja.
Ja, also das muss man schon sagen, Katharina, oder? Jetzt haben wir Mama für Sorge, Bücher drüber geschrieben, ein Podcast mit über 100 Folgen. Also so, ja, mir wäre auch lieber, du hättest sie nicht gehabt, aber ich weiß nicht, ob wir uns dann gefunden hätten.
Genau. Also
insofern, mach's einfach nicht nochmal, dann.
Das wird, ich schwöre, nicht mehr passieren. Einfach, weil ich nicht mehr schwanger werden will.
Genau. Okay. Ja, mit diesem
mit dieser Ankündigung, ja.
Folge. Anne, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns von deinen Erfahrungen erzählt hast. Danke für deine Offenheit, deinen Einsatz jetzt auch. Auch wir freuen uns immer wahnsinnig über alle Menschen, die hier von ihren Geschichten erzählen und wissen, diesen Mut, den es da dafür braucht, auch wahnsinnig zu schätzen und glauben, dass er eine ganz große Wirkung für die Menschen da draußen hat, die da noch nicht sind und sich aber mit ähnlichen Problemen gerade rumschlagen. Deswegen ganz herzlichen Dank an dich.
Ja, gern, und danke euch auch.
Und Viola, super cool, bitte ans ganze Forschungsteam ausrichten. Vielen herzlichen Dank für eure Arbeit, dass ihr euch das Thema angenommen habt, weil in dem Feld, also als ich die Forschung dazu gemacht habe, das Gefühl hab, das sind so viele Weißkittelträger, die da noch irgendwie nicht die Relevanz davon sehen. Und man muss in dem Feld, glaube ich, schon noch mal ein bisschen extra drauf pochen, dass es das braucht und dass das wichtig ist und dass es dafür Geld braucht und so. Deswegen ganz viel Kraft für euer Projekt und ganz herzlichen Dank für euer Engagement.
Ja, vielen Dank. Ich richte das gerne ans ganze Team weiter und bedanke mich da im Namen dessen. Vielen Dank.
Ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, bitte folgt uns auf Instagram oder abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr Podcast hört. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst. Das ist unser Dopamin-Kick. Genau, schaltet wieder ein in 7 Tagen. Ich will immer 14 Tage sagen, dabei ist es schon lang her, dass wir alle 14 Tage erscheinen. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wie immer am Montag gibt es eine neue Folge. Und in der Zwischenzeit wünschen wir euch eine gute Zeit und schaut gut auf euch. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
In der vergangenen Folge haben wir viel über die Wochenbettdepression gesprochen und euch eine digitale Unterstützungsmöglichkeit vorgestellt. Dazu möchte ich gerne noch einen Abschnitt aus unserem Buch »Die Klügere gibt ab« vorlesen, in dem wir uns auch mit der Wochenbettdepression beschäftigt haben. Knapp 15% der Frauen erkranken im ersten Jahr nach der Geburt an einer postpartalen Depression. Neuen Untersuchungen zufolge lässt sich der Erkrankungszeitraum auf die ersten 3 Jahre nach der Geburt ausweiten. Außerdem gehen Experten davon aus, dass die Dunkelziffer um einiges höher liegt, da die depressiven Verstimmungen von frischgebackenen Müttern oft als Hormonschwankungen abgetan werden und die Mütter sich ihrer Gedanken und Gefühle schämen und sie deshalb für sich behalten. 2 Wochen durchgängig sollte die Symptomatik bestehen, bevor man von einer Depression spricht. Das ist wichtig, um die Depression von anderen Stimmungstiefs wie dem PMS oder dem Babyblues nach der Geburt abzugrenzen. Wie sieht die Symptomatik einer Depression aus? Ist das mehr als nur traurig sein? Viele Symptome hast du bereits unter den Frühwarnzeichen kennengelernt. Die gedrückte depressive Stimmung wird von Antriebslosigkeit begleitet. Die Luft ist raus und es ist keine Kraft mehr übrig. Egal wie viel du schläfst, es reicht nicht. Hinzu kommt eine ausgeprägte emotionale Labilität. Das heißt, die Gefühle fahren Achterbahn. Neben Versagensängsten und intensiven Scham- oder Schuldgefühlen gegenüber deinem Kind und/oder Partner kann sich auch eine Unfähigkeit breitmachen, positive Gefühle gegenüber dem Kind zu entwickeln. Unbehandelt kann eine Wochenbettdepression deshalb schwere Langzeitfolgen für Mutter und Kind haben. Wenn die Mutter nur noch funktioniert, kaum Emotionen zeigt, auch nicht im Gesichtsausdruck, und dem Kind kaum Aufmerksamkeit schenkt, kann sich das auf die Bindung und die frühkindliche Entwicklung auswirken. Im folgenden Abschnitt sind noch 2 Einschätzungsfragen, mit denen man ganz kurz gucken kann, wo man steht. Erste Frage: Hast du dich in den vergangenen Monaten häufig niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos gefühlt? 2. Frage: Hattest du in den vergangenen Monaten deutlich weniger Lust und Freude an Dingen, die du sonst gerne tust? Lautet deine Antwort beides mal ja, dann raten wir dir zu einer professionellen Abklärung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.